Ein Spätsommertag in einem Weiler namens Hanf, nahe dem rheinischen Siebengebirge. Es ist knapp über 30 Grad warm und kein einziges Tier ist auf der Weide. Bei diesen Temperaturen haben sich Kühe wie Schafe lieber in ihre jeweiligen Ställe zurückgezogen, obwohl es da draußen schattenspendende Bäume gibt. Gut, ihre eigene Entscheidung. Die Stalltore sind jedenfalls offen. Bauer Bernd Schmitz bewirtschaftet seine knapp 100 Hektar Land, so sorgsam, wie es sich Naturschützer kaum besser wünschen könnten. Zwei Großvieheinheiten pro Hektar Grünland gelten als Faustregel für umweltverträgliche Landwirtschaft. Das entspricht zwei ausgewachsenen Rindern. Auf Schmitz' Wiesen weiden nur halb so viele Tiere. Und trotzdem haben auch ihm die Dürrejahre, die uns der Klimawandel beschert hat, schwer zu schaffen gemacht.
Wir haben hier tatsächlich in den extremen Trockenjahren sehr starke Einbußen haben müssen, bis zu Nullerträgen. Wir haben tatsächlich in 18 und 19 zukaufen müssen, was natürlich fatal ist für die Ertragslage wirtschaftlich. Und haben dann das Glück gehabt, dass wir unsere Flächen ausweiten konnten, um wieder eine Eigenversorgung auch in Trockenzeiten sicherzustellen.
Bauer Bernd, wie sich Schmitz auch nennt, hat den Hof von den Eltern übernommen und von intensiver auf extensive Grünlandwirtschaft umgestellt. Eine Folge davon ist, die Kühe geben weniger Milch als früher.
Wir sind tatsächlich den Weg gegangen im Rahmen dessen, dass wir 2006 von konventioneller auf biologischer Anbauweise umgestiegen sind, den Bereich sehr stark zu extensivieren. Wir haben ja die eigenen Wirtschaftsdünger, das heißt Gülle und Mist, zur Verfügung. Und wenn man ein Grünland gut führt, hat man auch viel Klee, Weißklee, Rotklee, um Stickstoff zu sammeln. Also das funktioniert in der Weise gut. Und dort, wo wir Heu machen, sind es manchmal drei Schnitte, aber nicht immer. Das kommt dann auf den Sommer an. Also die Extremwetterlagen sind fürs Gras besonders schwierig zu verkraften.
Andere Milchbauern düngen ihre Wiesen zusätzlich mit Gülle aus fremden Betrieben. Sie mähen häufiger als dreimal im Jahr und sie säen eigens besonders nährstoffreiche Pflanzen wie Weidelgräser.
Die Weidelgräser, die in dem Standardbereich genutzt werden, sind sehr ertragreich, schnell wachsend, brauchen aber auch viel Wasser. Und wir haben natürlich auch Weidelgräser als Untergräser, aber wir versuchen eben eine gute Mischung hinzubekommen. Und wir haben schon seit vielen Jahren keine Nachsaat nötig, was eben immer wieder praktiziert wird, dass man Saatgut nachsäen muss, um einen dichten Bestand zu halten. Das hat aber damit zu tun, dass Schnittnutzung etwas anderes ist wie bei uns. Fast alle Flächen werden bei uns beweidet, zumindest eine kurze Zeit im Jahr. Und das ist für Grasbestände besonders wertvoll, weil sie damit einen Tritt bekommen und das auch zu einer dichten Narbe anregt. Und je nach Beweidungsform hat man unterschiedliche Grasbestände.
Noch vor einigen Jahren waren die Bauern mit dem Intensivgrünland stets die wirtschaftlichen Gewinner, weil sie im Vergleich zu den gerne als Ökospinner belächelten Extensivkollegen mehr Milch produzierten und folglich mehr Umsatz machten. Aber wird sich das mit dem Klimawandel grundlegend ändern? Dieser Frage ist das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung mit einer groß angelegten Wiesenstudie nachgegangen. Dafür haben die Forscher dreierlei Arten von Grünland angelegt, auf jeweils 10 Parzellen von 400 Quadratmetern. Diese Parzellen sind dann 10 Jahre lang untersucht worden, erklärt Martin Schädler, Ökologe beim Helmholtz-Zentrum, nämlich
die drei Grasländer, also ein Intensivgrünland, zwei extensive Grünländer, wobei eins durch Maat und eins durch Schafbeweidung genutzt wird. Und die Hälfte dieser Parzellen sind mit Dächern und Beregnungsanlagen ausgestattet, mit denen wir also dort ein Klima simulieren, wie es quasi für in etwa 50 Jahren erwartet wird.
Wie definieren die Forscher eigentlich extensives und intensives Grünland?
Ein extensives Grünland ist im Grunde das klassische Grünland. Wenn wir jetzt einen Teil einer Landschaft nehmen, das wir mehr oder weniger regelmäßig mähen, ja, also nutzen in einer Form, wo die Biomasse runtergenommen wird, dann entsteht dort von ganz alleine eigentlich ein Grünland. Oft durch Gräser dominiert, die evolutiv ans ständige Befressen, was anderes ist, so eine Maat ja nicht angepasst sind. Das ist das klassische extensive Grünland, oft sehr bunt, artenreich. Und dann hat man irgendwann die Idee gehabt, man könne jedoch ein intensiv genutztes Grünland haben, indem man dort Arten aussät, die man besonders möchte, ja, die schnell wachsen, die einen hohen Futterwert haben. Und da kann man die Produktivität natürlich noch weiter erhöhen, indem man das Ganze ein bisschen düngt und etwas häufiger mäht, als es vielleicht früher auf den klassischen Grünländern der Fall war. Und schon hat man ein relativ artenarmes, häufig höher produktives Intensivgrünland erzeugt.
Von Bauer Bernd haben wir gehört, dass sein extensives Grünland unter dem Hitzestress gelitten hat, aber nicht daran zugrunde gegangen ist. Im Helmholtz-Experiment ging es nun ja darum zu zeigen, wie das Intensivgrünland im Vergleich dazu mit der Klimakrise zurechtkommt. Ökologisch Hädler?
Es hat sich gezeigt, dass dieses Intensivgrünland weniger gut in der Lage ist, diese klimatischen Schwankungen wegzustecken. Wir haben Produktivitätseinbußen in diesem Grünland unter den Bedingungen von extremer Trockenheit, die bis dahin geführt haben, dass dieses Grünland nachgesät werden musste. Also es war im Grunde fast nicht mehr vorhanden. Und das extensive Grünland, das halt über viel mehr Pflanzenarten verfügt, ja, die sich auch gegenseitig ersetzen können in bestimmten Situationen, die verschiedene Eigenschaften haben, unter verschiedenen Bedingungen immer irgendwelche Pflanzenarten dabei sind, die damit zurechtkommen, das war halt relativ stabil über diese gesamte Zeit.
Und noch einmal zur Erklärung.
In einem sehr artenreichen Grünland, wie es das klassische Grünland ist, wir haben bei uns beispielsweise deutlich über 50 Arten stehen. Da gibt es immer welche, die Trockenheit besser vertragen, die feuchtere Jahre oder Phasen besser vertragen. Da gibt es welche, die in der Lage sind, früher im Frühjahr Biomasse auszubilden. Andere wachsen vielleicht später im Sommer. Und durch dieses Zusammenspiel verschiedenster Eigenschaften kann sich so ein artenreiches Extensivgrünland viel mehr an diese Schwankungen anpassen unmittelbar, wohingegen dieses artenarme Grünland da deutlich begrenzt ist.
Das hat eine weitere Konsequenz, die den Grundsatz Extensivgrünland gleich weniger Ertrag, Intensivgrünland gleich höherer Ertrag auf den Kopf stellt.
Es verschwinden im Intensivgrünland eigentlich die Arten, die man haben will, also die 5 ausgesäten Grasarten zum Beispiel in unserem Falle. Und es kommen Arten dazu, die man gar nicht wollte. Das können invasive Pflanzenarten sein. In unserem Falle sind es aber vorwiegend Arten, die aus dem regionalen Artenpool stammen, die eine Samenbank haben, die lange überdauern können und dann, wenn die anderen Arten absterben, einfach mal schnell sich entwickeln können und dann auf der Fläche auftreten. Also bei uns ist das ganz konkret Vogelmiere, Hirtentäschel, Löwenzahn, kleiner Storchschnabel. Und es ist so, dass diese Arten einmal fast gar nicht eigentlich zu mähen sind. Und zweitens haben die einen ganz anderen Futterwert. Weniger als 50% von dem Futterwert der Gräser. Andere Arten wie das gewöhnliche Greiskraut, das eingewandert ist, das ist sogar giftig.
Im Prinzip kennt auch Bauer Bernd diesen Effekt der Dürrejahre, nur dass er bei ihm zwar Minderertrag bedeutet, aber keinen Totalausfall.
Also die Narben haben sich verändert, leider eben auch in eine Richtung, wo sich Gräser vermehrt haben, die der Trockenheit widerstehen können, aber von den Kühen nicht gerne gefressen werden. Insgesamt hat die Narbe nicht gelitten darunter. Wir haben jetzt also keine Ausfälle, dass wir hinterher Lücken hätten oder sowas. Also die Narbe ist stabil geblieben.
Und nachdem jetzt die ganze Zeit nur von den wirtschaftlichen Konsequenzen von Intensiv- oder Extensivgrünland die Rede war, jetzt einmal zwei Punkte, die uns alle betreffen, also die Menschheit und den Planeten. Erstens der Klimaschutz. Extensives Grünland ist ein hervorragender Kohlenstoffspeicher, ein ebenso guter wie Laubwald. Forscher Schädler?
Es ist so, dass der Boden als Kohlenstoffspeicher am besten funktioniert, wenn man ihn quasi in Ruhe lässt.
Intensivgrünland wird aber nicht in Ruhe gelassen, sondern immer wieder umgepflügt, was riesige Mengen an Kohlendioxid freisetzt. Zweitens ruiniert die Intensivlandwirtschaft unsere Artenvielfalt. Wo statt 50 nur 5 Pflanzenarten wachsen, da gibt es auch entsprechend weniger Insekten und weniger oder gar keine Wiesenvögel, die sich von den Insekten ernähren, keine Eidechsen und Frösche, keine Greifvögel und Eulen, die wiederum die kleinen Wirbeltiere als Nahrung brauchen. Das ist der Agrarindustrie einerlei. Aber mit dem Klimawandel könnte das ganze jetzige System kippen, das auf maximale Ausbeute setzt. Ökologisch Hädler hält es für sehr vernünftig, wenn auch konventionelle Bauern darüber nachdenken, wie sie mit dem Klimawandel umgehen.
Eine Strategie der Anpassung ist es auf jeden Fall, die Bodenqualität zu erhöhen. Das heißt, organische Substanz im Boden zu fördern, aber auch die Bodenstruktur im Sinne einer besonderen Krümelstruktur, weil diese Böden Wasser viel besser aufnehmen können und auch viel besser speichern können. Und das erreichen wir tatsächlich in Böden, die wir vor allem nicht stören, nicht pflügen und die eben auch ständig durch Vegetation bedeckt sind. Man hat dann natürlich häufig Einbuße auch in der Produktivität, aber den Wert von Agrarökosystemen können wir in Zukunft nicht mehr ausschließlich an der Produktivität messen.
Das Dumme ist nur, dass die bisherige europäische Agrarpolitik nicht ökologische Vernunft und vorausschauendes Handeln belohnt, sondern das Weiter-so, nämlich möglichst billig, möglichst viel produzieren. Das meiste Agrargeld aus Brüssel wird schlicht nach Betriebsgröße verteilt. Für die Rücksichtnahme auf Natur und Klima gibt es nur hier und da ein paar mickrige Euros extra. Aber jeder und jede von uns kann ja auch ein bisschen was tun, damit sich die Dinge verändern. Zum Beispiel, indem wir nicht die Billigmilch kaufen, sondern Bio-Weidemilch. Und nicht das Sonderangebotsfleisch, sondern das teurere Fleisch aus der Weidehaltung. Am besten direkt beim Bauern. Zum Beispiel bei Bauer Bernd Schmitz in Hanf am Siebengebirge.
Du hörtest einen Beitrag von Farmer Billy. Mehr Informationen zum nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln und zum respektvollen Umgang mit Bäuerinnen und Bauern findest du in dem Buch Fleisch fürs Klima von Stefan Michel als Lesebuch gedruckt oder digital beim Ökom Verlag München, als Hörbuch zum Download unter anderem bei Everant, Audiobooks und Google Play.